Jetzt, bevor ich in die Predigt starte, möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Und ich habe lange überlegt, ob ich diese Geschichte hier heute Morgen wirklich erzählen soll. Ein paar aus der Jugend von Hype kennen sie schon. Jessica hat mich vor ein paar Tagen gefragt, ob ich die Geschichte wirklich erzählen möchte. Es kann sein, dass diese Geschichte dazu führt, dass du mich danach in einem anderen Licht siehst als vorher. Aber das Risiko gehe ich ein, ich werde sie trotzdem erzählen. Es ist schon ein paar Jahre her, es war, als ich hier in Oldenburg ein duales Studium gemacht habe. Ich habe noch in Bremen gewohnt, also bin ich jeden Morgen aus Bremen hierher gefahren zu meiner Ausbildungsstelle und irgendwann habe ich mir dafür einen neuen Wagen gekauft. Es war ein Neuwagen. Ist wichtig für die Story, dieser Fact. Und ich hatte den Wagen noch nicht lange, 1-2 Wochen und bin mit dem Wagen morgens hingefahren und ich hatte so eine Routine, ich bin immer extra 10, 15 Minuten früher gekommen, habe mich mit meinem Wagen auf den Parkplatz gestellt und dann war ich noch in meinem Wagen, habe so etwas durchs Handy gescrollt und bin so langsam in den Tag gestartet. Ja? Und so war es so, dass ich eines Morgens da war in meinem Neuwagen und saß da drin und ich weiß nicht mehr, was ich am Vorabend gegessen habe. Ich glaube, es waren Bohnen und einmal haben sich da Darmwinde ins Innere des Fahrzeugs entladen. Und Männer, jetzt brauche ich euren Support. Mal ganz ehrlich, wenn wir Männer einziehen lassen und der stinkt so richtig, dann sind wir stolz darauf, oder? Oder nicht? So, okay. Von ein paar kriege ich die Bestätigung, wenn dein Mann gerade neben dir saß, gesagt hat, nein, hat er gelogen. Wir Männer sind da stolz drauf. Aber ich muss ehrlich sagen, ich saß da und ich dachte, Alter, das ist so heftig, da bin ich schon nicht mehr stolz drauf. Ja? Was ich nicht gesehen habe, von hinten hat sich eine Kommilitonin genähert. Und ich habe sie nicht gesehen. Ja? Aber sie hat mich in dem Wagen sitzen sehen, ist straight auf den Wagen zugekommen, hat meine Tür aufgemacht und hat gesagt, hey Andy, du hast doch einen Neuwagen, oder? Ich liebe den Geruch von Neuwagen. Und ehe ich sie hindern konnte, hat sie ihren Kopf ins Fahrzeuginnere gesteckt. Und den Rest kannst du dir denken. Sie ist. Ich bin schnell ausgestiegen, habe die Tür zugemacht, habe abgeschlossen. Props an sie, sie hat nichts gesagt, sie ist nicht weiter drauf eingegangen. Wir sind in Richtung Ausbildungsstelle gegangen und haben nie wieder drüber gesprochen. Und vielleicht kennst du solche Situationen auch in deinem Leben. Vielleicht nicht genau sowas, aber solche Situationen, wo du denkst, boah, warum musste das jetzt passieren? Ja? Warum? Ja? Oder du denkst, oh, warum musste mir das passieren? Ja? Hey, warum ich? Warum konnte das nicht Wilko passieren? Ja? Warum ich? Ja? Und manchmal ist es so, dass, das ist jetzt eine Story, da können wir anschließend ihr offensichtlich auch drüber lachen, das ist gut so, ja. Aber es gibt auch Situationen, wo wir sagen, hey man, es ist wirklich tough in meinem Leben, es ist herausfordernd, warum passiert das jetzt? Und genau hier möchte ich den Bogen schlagen zu der Predigt heute. Wir befinden uns aktuell in einer Predigtreihe zum Jakobusbrief. Das ist so ein großartiger Bibeltext und da steckt so viel drin. Und da steckt so viel drin, dass wir es in dieser Predigtreihe nicht komplett ausschöpfen können. Ja? Und selbst das Thema, worüber ich heute predige, ich habe ja nur eine halbe Stunde, ich hätte ja lieber 5 Stunden, kann ich nur anreißen. Und deswegen richtig gut zu dieser Predigtreihe haben wir einen Bibelkurs, der immer montags um 20 Uhr stattfindet. Der wird von Wolfgang geleitet. Der gut aussehende Wolfgang ist ja hier irgendwo, da hinten. Und vom gut aussehenden, etwas jüngeren, aber dennoch sehr gut aussehenden Jonah, den ihr da hinten in seinem schneidigen Anzug seht. Der ist übrigens noch Single. Und wenn ihr Fragen dazu habt, fragt sie einfach oder kommt morgen Abend um 20 Uhr einfach vorbei. Ich glaube, das ist richtig gut, wo wir dann einfach gemeinsam nochmal tiefer in das einsteigen, was wir hier in der Predigt anreißen. Und ich möchte dich direkt einfach mal in den Bibelvers mit reinnehmen. Übrigens, die 30 Minuten zählen erst ab jetzt, okay? Es ist schon sehr knapp bemessen. Und lass uns mal schauen, wie Jakobus den Brief startet. Wir fangen ganz vorne an bei Jakobus 1, Vers 1. Dieser Brief ist von Jakobus, einem Diener von Gott und von Jesus Christus, dem Herrn. Er ist geschrieben an die Gemeinden, die zerstreut unter den anderen Völkern leben. Ich grüße euch. Okay, so fängt Jakobus erstmal den Brief an. Er sagt erstmal, okay, hey, ich bin übrigens der, ich schreibe an die und ich grüße euch. Letzten Endes, wir in Norddeutschland, wir können diese vier Zeilen zusammenfassen unter dem Begriff Moin. Ja, wir sagen einfach Moin, Jakobus ist etwas ausführlicher. Und dann geht er weiter, lass uns schauen, was er als nächstes schreibt. Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Soweit erstmal, das reicht schon. Versetz dich mal in die Situation von Jakobus. Jakobus schreibt diesen Brief und vermutlich wusste er es nicht, aber dieser Brief wird von Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen gelesen werden. Ja, Menschen beschäftigen sich, untersuchen den wissenschaftlich und so weiter, predigen darüber, richten ihr Leben danach aus. Und er sitzt da jetzt, schreibt diesen Brief, schreibt als erstes Moin und als zweites, hey, wenn es in deinem Leben so richtig tough wird, wenn es richtig problematisch ist, hey, dann freu dich darüber. Warum? Die Antwort gibt er ein Vers weiter. Was schreibt er nämlich? Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Ja. Aber kann man erstmal sagen, ah ja, danke. Ich soll mich also freuen, wenn es so richtig hart in meinem Leben ist, hey, dann werde ich geduldiger. Super, ja, danke Jakobus, schön. Ich glaube, er spricht hier ein Thema an, was so gut und so wichtig für unser Leben ist und gleichzeitig auch so herausfordernd. Und deswegen möchte ich mit euch hier tiefer in diesen Bibeltext einsteigen. Du musst wissen, dieser Begriff, der hier mit schwierige Situation übersetzt wird. Das ist ein griechisches Wort, welches auch an manchen Stellen mit Versuchung, in manchen Stellen mit Anfechtung übersetzt wird. Aber egal, welcher Begriff jetzt im Deutschen dafür genutzt wird, letzten Endes bedeutet es immer einfach eine äußerliche oder eine seelische Lage, in die wir kommen, die das Potenzial hat, uns dahin zu bringen, dass wir nicht mehr das machen, was Gottes Plan für uns ist, sondern dass wir sein Ziel für uns verfehlen und in eine Richtung abweichen, die nicht sein Plan für uns ist. Das bedeutet dieser Begriff hier im Griechischen. Ja? Und dieser Begriff wird mehrfach im Neuen Testament genutzt. Hier sagt jetzt Jakobus, wie sollen wir uns verhalten? Wir sollen uns freuen. Ist erstmal so, okay, wie soll ich das machen? Wie soll ich das hinkriegen? Lass uns nochmal schauen, wo der Begriff noch im Neuen Testament genutzt wird, nämlich im Hebräerbrief. Dort lesen wir nämlich, verschließt eure Herzen nicht gegen ihn, hier ist Gott gemeint, verschließt eure Herzen nicht gegen Gott, wie die Israeliten es taten, als sie sich auflehnten am Tag der Versuchung, hier ist wieder dieses gleiche griechische Wort, in der Wüste. Nachdem Jakobus jetzt also gesagt hat, wie wir uns verhalten sollen, zeigt der Hebräerbrief, wie wir uns nicht verhalten sollen. Nämlich nicht so, wie die Israeliten es taten. Und lass uns hier mal schauen, was haben denn die Israeliten gemacht? Weil ich glaube, da liegt der Schlüssel, wo wir herausfinden können, wie wir uns denn verhalten können, wie wir uns freuen können in herausfordernden Situationen. Also lass uns mal schauen, was die Israeliten so falsch gemacht haben. Ich will dich kurz reinnehmen in die Story. Die Israeliten waren ein Volk, welche in Ägypten versklavt worden sind. Und Gott ist zu den Israeliten gegangen, hat gesagt, hey, ich werde euch aus Ägypten befreien und ich werde euch reinführen in das verheißene Land, das Land Kanaan. Da fließt Milch und Honig, das ist richtig großartig, das wird richtig gut, da werde ich euch reinführen. Durch ein paar krasse Wunder befreit er Israel aus Ägypten. Ja, die Israeliten gehen raus, die Ägypter rennen hinterher. Ja, Gott teilt das Meer, sodass die Israeliten durchgehen können, die Ägypter hinterher, das Meer ballert wieder zusammen, die ganzen Ägypter sind tot. Das nächste krasse Wunder, dann Israel geht weiter, Gott versorgt sie übernatürlich mit Essen und Trinken. Dann kommen ein paar Feinde, die Israeliten angreifen. Gott wirkt wieder übernatürlich und besiegt mit Israel zusammen diese Feinde. Und letzten Endes so ein gutes Jahr später kommen die Israeliten bei der Wanderung durch die Wüste nun endlich beim verheißenen Land in Kanaan an. Und jetzt sind sie an dieser Grenze zum Land und sie schicken 12 Kundschafter aus. Und diese Kundschafter gehen in das Land und schauen sich das an und sehen, okay, es ist wirklich so krass. Es fließen hier wirklich Honig und Milch. Es bedeutet so viel wie, es ist sehr fruchtbar, es ist einfach ein großartiges Land. Aber sie sehen auch, okay, hier sind aber wirklich große Menschen, die sehen ziemlich bedrohlich aus. Und die Festungen hier sind wirklich massiv. Ja? Und sie kommen zurück und erstatten Bericht. Lass uns mal schauen, wie dieser Bericht aussieht. Ihr Bericht lautete folgendermaßen: Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig und das hier sind Früchte, die dort wachsen. Die hatten eine Weintraube mitgebracht, die von zwei Männern getragen werden musste. Ja, also das war massiv. Dann sagen erstmal, hey, ist genauso wie Gott gesagt hat, ist richtig gut. Aber dann erzählen sie weiter. Doch die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Sogar die Riesen, die Anakita, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor und in ihren Augen waren wir das auch. Die Kundschafter erstatten Bericht und sagen, hey, es ist genauso, wie Gott uns gesagt hat. Ja, es ist ein großartiges Land und so weiter. Und dann sagen sie aber, hey, das Land ist uneinnehmbar. Da sind Menschen drin, die können wir nicht besiegen. Da sind Festungen drin, die sind uneinnehmbar. Das können wir nicht schaffen. Das ist der Tag der Versuchung, von dem der Hebräerbrief spricht, wo er sagt, hey, handelt nicht so wie die Israeliten. Was haben die Israeliten gemacht? Die haben gesagt, okay, hey, Gott hat gesagt, wir sollen das einnehmen, lass uns das nicht machen, wir gehen unseren eigenen Weg. Es ist die Versuchung da, eine äußerliche Lage, ja, die sie in die Versuchung führt, nicht das zu tun, was eigentlich Gottes Plan für sie ist. Und stattdessen wenden sie sich ab und gehen nochmal 40 Jahre durch die Wüste. Die war nicht so groß, das heißt, sie sind andauernd im Kreis gelaufen, 40 Jahre lang, bis die ganzen Leute, die da waren, tot waren und die Kinder inzwischen erwachsen sind und kommen wieder an die Grenze zum gleichen Land. Und diesmal schicken sie wieder Kundschafter aus, aber diesmal nur zwei. Und die gehen in das Land, sehen wieder, es ist immer noch krass, es ist immer noch großartig, die Menschen sind immer noch groß, die Festungen sind immer noch heftig. Sie gehen in so eine Festung rein und werden dort von einer Frau beherbergt. Und diese Frau spricht mit den beiden Kundschaftern. Und das ist sehr interessant, was sie sagt. Sie erzählt nämlich: Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat, sagte sie zu ihnen. Wir haben alle große Angst vor euch. Die Leute fürchten sich entsetzlich, denn wir haben gehört, wie der Herr euch trockenen Fußes durch das Rote Meer gebracht hat, als ihr aus Ägypten auszogt. Wir wissen auch, was ihr Sion und Og den beiden Amoriterkönigen jenseits des Jordan angetan habt, deren Völker ihr vernichtet habt. Als wir das hörten, ängstigten wir uns schrecklich. Keiner hat noch den Mut zu kämpfen, denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Das ist sehr interessant, oder? Die Frau spricht und sagt, hey, wir haben tierische Angst. Keiner hat noch den Mut zu kämpfen, weil wir gehört haben, wie krass Gott mit euch ist, der euch durchs Meer geführt hat und so weiter. Und weißt du was, das war auch schon 40 Jahre vorher so, wo die da hinkommen und sagen, ah, die Menschen sind so groß, sorry, hier kommen wir nicht ran. Und die beiden Kundschafter gehen anschließend zurück und erstatten Bericht und sagen Folgendes: Der Herr wird das ganze Land in unsere Hände geben, sagten sie. Und die Einwohner haben schreckliche Angst vor uns. Was für ein Wandel! Wie anders die Leute auf einmal reagieren. Die Kundschafter vorher, ey, keine Chance und so weiter. Was hat sich geändert? Nicht die Umstände. Die Menschen sind nicht geschrumpft, die waren genauso groß wie vorher. Die Festungen waren immer noch so massiv, wenn nicht noch massiver, weil die hatten ja 40 Jahre mehr Zeit, sie zu befestigen. Das hat sich nicht geändert. Aber auf einmal haben sie sich geändert. Moment mal, das ist das Land, was Gott uns verheißen hat. Gott hat uns gesagt, das ist unser Land, welches wir einnehmen können. Und er ist bei uns. Sie hatten ein völlig anderes Mindset. Und wisst ihr, ich glaube, wir sind heutzutage häufig in ähnlichen Situationen wie Israel. Wir haben Zusagen von Gott, wo er sagt, hey, das ist dein Kanaan, das ist dein verheißenes Land, was ich dir geben werde. Und auf einmal kommen wir in Situationen, die dem so entgegensprechen. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, hey, ich weiß, Gott sagt, hey, selbst in meinem Tiefpunkt ist er bei mir. Ja, Psalm 23, und wanderte ich durchs tiefste Tal, so weiß ich doch, dass du bei mir bist. Aber hey, ich bin hier in meiner Situation und mich zerbricht alles und ich spüre nicht, dass Gott da ist. Ich merke nicht, dass er da ist. Oder Sprüche 3, Vers 5 bis 6, wo Gott sagt, hey, vertrau auf mich mit deinem ganzen Herzen und ich werde dich führen. Tu das, was ich dir sage und ich werde dir den Weg ebnen. Und du bist in deinem Leben und du sagst, mein Leben zerbricht gerade. das sieht überhaupt nicht nach einem geebneten Weg aus. Das ist herausfordernd hier. Aber es müssen nicht nur problematische Situationen sein, sondern es können auch Versuchungen, Anfechtungen sein. Denk an das gleiche Wort. Oder vielleicht sagen, okay, hey, ich weiß, in Gottes Wort steht, dass wenn ich in eine Partnerschaft komme, dass ich mit dem Sex bis zur Ehe warten soll. Hey, aber man, die Versuchung ist so groß, es wäre so schön jetzt schon, weil ich möchte es jetzt schon, ich wünsche mir jetzt schon den Sex mit meinem Partner. Hey, warum sollte ich warten? Ja, Gott sagt es zwar, aber hey, der andere Weg sieht doch irgendwie besser aus. Und ich glaube, hier müssen wir uns einen Punkt bewusst machen, den wir auch an der Geschichte von den Israeliten, von den Kundschaftern sehen. Erstmal, was die Kundschafter gesagt haben, das war ja nicht falsch. Es war wahr, dass die Menschen fünfmal so groß waren wie die, ja, vielleicht nicht ganz, aber so ungefähr, ja? Oder dass diese Festungen uneinnehmbar erscheinen sind, dass sie sehr gut befestigt waren. Das waren ja alles Wahrheiten. Nur der Rückschluss, den sie gezogen haben, war falsch. Zu sagen, okay, wenn das so krass aussieht, dann kann Gottes Zusage nicht stimmen. Das war der Fehler. Und hier sagt der Hebräerbrief, hey, macht nicht den gleichen Fehler wie sie. Was hätten sie stattdessen machen sollen? Was wäre die richtige Reaktion von ihnen gewesen? Die Reaktion war, okay, hey, die Umstände sind zu krass, hey, dann kann Gottes Wort nicht stimmen. Was wäre die richtige Reaktion gewesen? Versetz dich mal in ihre Situation. Ja, Gott zu glauben, genau, das spoilerst schon. Versetz dich mal in ihre Situation. Sie sind da. Gott hat gesagt, okay, hey, das ist dein verheißenes Land. Da werde ich dich reinführen. Das sollst du einnehmen mit mir an deiner Seite. Und jetzt stehen sie an dieser Grenze. Und dann sind da Menschen, die so riesig sind. Dann sind da Festungen, die uneinnehmbar erscheinen. So eine krasse Herausforderung. Was wäre jetzt die richtige Reaktion gewesen? Ja, genau. Und zu sagen, man, das wird jetzt richtig krass. Das wird so großartig. Hey, wir haben schon erlebt, wie Gott uns durchs Meer geführt hat. Wir haben schon erlebt, wie Gott uns übernatürlich versorgt hat. Jetzt sind wir hier an einer Grenze, an einem Land, was uneinnehmbar erscheint. Und Gott hat gesagt, das ist das Land, wo ihr reingehen sollt. Es wird so krass werden, was wir erleben werden. Es wird so heftig werden. Die richtige Reaktion, die logische Reaktion für die Israeliten wäre Freude gewesen. Und hier möchte ich den Bogen zum Jakobusbrief schlagen. Liebe Brüder, wenn ihr in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn letzten Endes beweist sich unser Glaube in herausfordernden Situationen nicht darin, dass die Situation sich einfach so verwandelt, wie wir es uns vorstellen. Ja, dass sich das, was wir glauben, manifestiert, das ist ein Part, der kommt, ja. Aber Glaube beweist sich in herausfordernden Situationen darin, dass ich friedlich sein kann, dass ich freudig sein kann, selbst wenn meine Situation mir gerade sagt, du hast das größte Problem. Und dann, wenn ich da drin bin, dann ist es auch nicht mehr so etwas, was man vielleicht zunächst denken kann, dass man so sagt, ja, okay, ich freue mich, es ist zwar mega herausfordernd, aber der Jakobusbrief sagt ja, ich muss mich freuen. Die Freude ist auf einmal die logische Folge dessen, dass du weißt, hey, Moment mal, Gott ist an meiner Seite, er hat mir Zusagen gegeben in seinem Wort und da kann ich mich dran festhalten und es wird großartig zu erleben, wie das Realität wird, wann auch immer es ist, es wird großartig werden, ja. Und das ist ein Riesenunterschied. Und was wird dann die Folge sein? Wenn wir immer wieder die Entscheidung treffen, selbst in herausfordernden Situationen, ich mache meinen Handel nicht abhängig von dem, was ich sehe, sondern ich halte an Gott fest, ich halte an seinen Zusagen fest, ich bleibe an dem, was er sagt. Schreibt ja Jakobus. Er sagt, hey, denn wenn ihr euch darin bewährt, also geduldig euren Fokus auf Gottes Wort haltet, dann wächst eure Geduld. Geduld ist letzten Endes nichts anderes als Glaube über eine längere Zeit. Ich halte an dem fest. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen. Warum wird der Glaube zur vollen Reife gelangen? Und warum wird er und vollkommen sein? Warum wird unser Glaube vollkommen? Ganz einfach, stell dir vor, die Israeliten wären direkt schon beim ersten Mal, hätten an dem festgehalten, was Gott ihnen gesagt hat. Hey, das ist euer verheißenes Land. Okay, let's go, wir gehen da rein. Ich bin mir hundertprozentig sicher, sie hätten erlebt, wie Gott übernatürlich bei ihnen wirkt, weil wie als wenn Gott sie vereinbart hat, er ist treu, er steht zu seinem Wort, das heißt, er hätte es ihnen gegeben, auf übernatürliche Weise, wie sie ja 40 Jahre später dann erlebt haben. Weißt du, wenn sie das erleben, hey, das führt dazu, dass Glaube explodiert, oder? Wenn du in eine unmögliche Situation reinkommst, mit dem Gott für dich nichts unmöglich ist und da reingehst und dann erlebst, wie er übernatürlich wirkt, man, das bringt deinen Glauben zum Explodieren, das macht deinen Glauben vollkommen. Und danach bin ich mir absolut sicher, dass alles Mögliche hätte kommen können, sie immer gesagt hätten, hey, was ist Gottes Zusage? Das, okay, kein Problem, let's go. Und dann geht es aber noch weiter, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Warum wird uns nichts fehlen? Ganz einfach, weil letzten Endes, wenn wir festhalten an dem, was Gott sagt, das Einzige, was uns davon abhalten kann, das zu bekommen, was Gott uns verspricht, und er sagt, hey, ich bin bei euch, ich habe einen guten Plan für euch, ich bin euer guter Vater. Das Einzige, was uns davon abhalten kann, ist, wenn wir einen anderen Weg einschlagen, so wie auch die Israeliten es getan haben, ja, wenn wir in eine andere Richtung gehen. Und hier möchte ich einen Bogen auf die Beispiele von vorhin schlagen. Wenn du sagst, okay, hey man, ich fühle mich einsam in meinem Leben, ja, und Gott sagt, hey, finde als erstes deine, oder fülle als erstes deine Einsamkeit mit mir auf. Such die Nähe in mir, such die Beziehung mit mir. Und du sagst, hey, nee, ich such das woanders. Hey, ich suche mir einen Partner. Es gibt so viele Menschen, die sagen, okay, hey, ich fühle mich einsam, jetzt suche ich mir einen Partner, damit ich mich von ihm erfüllen lassen kann, damit ich von ihm diesen Frieden bekomme. Hey, das bringt dich in eine Abhängigkeitsbeziehung. Das habe ich schon so häufig gesehen bei vielen Menschen, auch einmal selber erlebt. Ich kann dir sagen, es ist komplett ungesund, weil du abhängig von deinem Partner bist. Gott möchte die Quelle von allen sein, damit du frei bist, deinen Partner zu lieben, auch dort, wo er vielleicht mal nicht für dich da ist. Was nicht hinkriegt. Der Ehepartner zu sein oder der Partner zu sein, den sich Gott für dich vorstellt. Oder das zweite Beispiel, wenn du sagst, okay, hey, das Leben ist tough. Gott sagt, hey, vertrau auf mich, mach das, was ich dir sage. Und du sagst, okay, hey, nee, ich gehe meinen eigenen Weg. Das ändert nichts daran, dass Gott dich liebt. Das ändert nichts daran, dass Jesus trotzdem für deine Sünden gestorben ist. Aber es verändert das, dass das, was Gottes Plan für dich ist, Realität in deinem Leben wird. Und ich kann dir sagen, Gott hat den krassesten Plan für jede Situation in deinem Leben. Das Beste, was du tun kannst, ist, deinen Lebensweg mit ihm zu synchronisieren, auf ihn auszurichten. Oder das Letzte, wenn du sagst, hey, okay, ich weiß, Gottes Wort sagt, warte mal mit dem Sex bis zur Ehe, aber hey, nee, ich lieber jetzt schon. Weil ich habe so einen Wunsch danach, ich habe so einen Drängen, ich habe so viel Lust, das will ich jetzt schon. Und auf einmal gebrauchst du deinen Partner, du benutzt ihn, um deine Lust zu erfüllen. Gott hat aber einen ganz anderen Plan für Sex. Gott sagt, hey, finde deine Erfüllung in mir, sodass Sex so etwas wird, wo du dich deinem Partner schenkst, wo du dich deinem Partner hingibst. Auf einmal benutze ich nicht mehr meinen Partner, damit ich Erfüllung bekomme, sondern ich schenke mich meinem Partner, ich gebe mich ihm hin. Das ist ein Game Changer. Ja? Das ist was völlig anderes. Es gibt einen sehr bekannten Satz, wo ich früher gedacht habe, ja, den sagt man einfach so aus Frömmigkeit, aus Nettigkeit, aber ich glaube, da steckt eine tiefe Wahrheit drin. Das heißt, wenn Gott alles ist, was du hast, dann hast du alles, was du brauchst. Und wenn wir das umdrehen, glaube ich, dann sehen wir auch die Wahrheit. Hey, du kannst die ganze Welt haben, du kannst das dickste Haus haben, das dickste Auto, die größte Familie, was auch immer. Wenn du Gott nicht hast, dann fehlt dir etwas. Und das sehen wir an den Menschen, die die größte Fangemeinde haben, die das meiste Geld und so weiter und trotzdem Selbstmord begehen. Das, was uns davon abhält, von Gott zu empfangen, ist, wenn wir der Versuchung erliegen und einen anderen Weg einschlagen, den er für uns, als den, den er für uns vorbereitet hat. Und solche Situationen können dazu führen, dass wir dazu tendieren. Das heißt, letzten Endes, wie soll es vorgehen, wenn Herausforderungen kommen? Jakobus sagt es, hey, wenn Herausforderungen kommen, dann kannst du dich freuen. Warum? Halt an dem fest, was Gott dir zusagt, was seine Verheißung für dich, für deine Situation ist. Wenn du nicht weißt, was das ist, hey, schau in Gottes Wort, was sagt er zu deinem Leben, was ist sein Plan für dich? Und dann halt daran fest. Triff immer wieder die Entscheidung, dich auf Gottes Wort auszurichten, das führt zu Geduld. Und die Geduld wird dazu führen, dass du dass dein Glaube irgendwann explodieren wird, weil du erlebst, hey man, Gott ist vertrauenswürdig. Ich kann ihm vertrauen, ich kann seinem Wort vertrauen und er ist bei mir in jeder Situation. Wichtig ist, dieser Glaube und auch diese Geduld, das ist keine Leistung. Okay, ich streng mich jetzt ganz doll an, damit ich glaube, oder ich streng mich ganz doll an, um geduldig zu sein. Das steht in der Bibel. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens und Geduld kommt aus Gottes Wort. Aber Gott hat uns die freie Willensentscheidung gelassen. Das heißt, du bist immer, es liegt an dir, du kannst die Entscheidung treffen, hey, worauf lege ich den Fokus? Auf Gottes Wort, auf seine Zusagen oder auf die Umstände und lass mich von denen leiten. Ja. Und wichtig, ich will noch zwei Punkte ansprechen und dann komme ich zum Schluss. Eine Sache ist wichtig, dass du nicht einfach nur sagst, ah, okay, hier ist eine problematische Situation, dann warte ich jetzt darauf, dass Gott sie löst. Stell dir vor, die Israeliten hätten das gemacht, wären zum verheißenen Land, stehen an der Grenze und sagen, jetzt warten wir mal, bis Gott uns die gibt. Die Frage war, okay Gott, was willst du, was wir tun? Er hat gesagt, let's go, geht rein. Dann haben sie gesagt, okay, wir gehen rein. Da ist eine uneinnehmbare Festung, Jericho, mit Mauern von 4 bis 7 Metern. Das ist, keine Ahnung, fast so breit wie die Bühne hier. Galt als uneinnehmbar. Sie sagen, was sollen wir tun? Er sagt, geht mal ein paar Mal um Jericho rum und irgendwann schreit dann mal. Also sind sie um Jericho rumgegangen, haben geschrien und dann ist die Mauer eingestürzt und sie konnten die Festung einfach einnehmen. Ja? Solche herausfordernden Situationen ist nichts Passives, wo wir abwarten und Gott machen lassen, sondern sagen, okay Gott, was möchtest du, was ich tue? Oder auch was möchtest du, was ich nicht tue, was dein Part ist? Und dann let's go. Ja? Das ist das eine. Und das andere ist auch, glaub nicht, dass diese Versuchungen von Gott kommen. Ein paar Verse später, ich glaube im Vers 13, 14, steht, hey, glaubt nicht, dass Gott euch in Versuchung führt. Gott versucht niemanden, sondern von ihm kommt alles Gute, der Gott, bei dem kein Wechsel zwischen Licht und Schatten ist. Stell dir vor, die Israeliten wären hingegangen und gesagt, hey, das sind unsere Feinde, die sind von Gott geschickt. Kommt her. Das wäre problematisch gewesen. Sag nicht, okay, hey, die Versuchung, let's go. Du kannst dich drüber freuen, ja, aber sag, okay, ich gehe mit meinem Gott da rein. Der sagt, okay, hey, in der Welt leidest du unter Herausforderungen, aber sei getrost, ich habe die Welt überwunden. Zu sagen, ich habe den Gott, der die Welt überwunden hat, an meiner Seite und jetzt werde ich aktiv, jetzt gehe ich da rein. Es gibt in meinem Leben ein paar Verheißungen, die ich in Gottes Wort sehe, aber in meinem Leben noch nicht sehe, wo meine Umstände mir gerade sagen, das stimmt nicht, das ist nicht die Wahrheit. Aber weißt du was, das ist kein Problem. Ich kann mir einfach ein Beispiel an Abraham nehmen. Du musst wissen, Abraham hat von Gott die Zusage bekommen, hey, du wirst einen Sohn bekommen. Und 25 Jahre lang wurde er älter und älter und konnte eigentlich irgendwann keine Kinder mehr kriegen. Seine gesamten Umstände, auch seine Frau, alles Mögliche haben gesagt, hey, das wird nichts, das kann nicht funktionieren. Aber er hat an Gottes Zusage festgehalten, er ist geduldig geblieben. Und nach 25 Jahren hat er seinen Sohn bekommen. Ja. Ich kann sagen, okay, hey, wenn herausfordernde Situationen sind, wenn es tough wird, dann weiß ich, ich kann mich auf Gottes Verheißung stellen, ich kann ihm vertrauen. Und wenn du sagst, ja, aber es ist doch bescheuert, wenn du eine Verheißung hast und dann siehst du es in deinen Umständen nicht, hey, Jakobus zeigt sie auf, freu dich, warum? Weil du deinen Glauben trainieren kannst. Glaube ist wie ein Muskel, ja, und so eine herausfordernde Situation ist wie ein Fitnesscenter. Du kannst sagen, okay, let's go, ich gehe durchs Glaubensfitnesscenter diese Herausforderung. Ich sehe es nicht in meinen Umständen, aber ich weiß, dass es wahr ist und dein Glaube wird trainiert. Du kannst solche Herausforderungen nehmen, um immer breiter zu werden. Bist du irgendwann breiter als Daniel? Einfach nur, weil du durchs Glaubensfitnesscenter gegangen bist, gesagt hast, let's go, ich gehe weiter, ich halte fest an dem, was Gott mir zusagt. Ja. Und weißt du was? Ich weiß, spätestens dann, wenn es nötig ist, wird Gott diese Zusage aus seinem Wort Realität werden lassen, weil er lässt mich nicht im Stich. Gott greift an, spätestens rechtzeitig. Das weiß ich, darauf kann ich vertrauen. Ja. Und dann kann aber noch die Frage sein, so, ja, aber was ist denn, wenn du Gott missverstanden hast? Wenn du etwas aus seinem Wort genommen hast, aber vielleicht hast du die Bibelstelle ja falsch interpretiert. Oder du hast den Eindruck, dass Gott dir etwas sagt. Aber was denn, wenn es Gott dir gar nicht gesagt hat, sondern dass dein eigener Gedanke war oder der Feind gesagt hat? Und hey, ist extrem wichtig. Das kann passieren. Auf jeden Fall. Ich habe es schon ein paar Mal erlebt, dass ich Bibelvers genommen habe und gedacht habe, ah, okay, das bedeuten die, und später dann gesehen habe, ah, nee, doch nicht. Aber weißt du was, ich habe eine Entscheidung in meinem Leben getroffen. Eine Sache habe ich mir vorgenommen für mein Leben. Ich werde niemals Umstände mir diktieren lassen, was ich glaube. Und ich bin gerne offen dafür, dass Gott sagt, hier, guck mal in die Bibelstelle, schau da nochmal, die Bibelstelle, die du so interpretiert hast, ist vielleicht etwas anders gemeint. Guck nochmal oder sowas. Ja, auf jeden Fall. Wenn er mir Menschen an die Seite stellt, die sagen, hey Andi, guck mal hier, ich verstehe die Bibelstelle eher so. Total gerne. Ich lasse mich gerne korrigieren. Das ist wichtig. Aber ich werde es niemals zulassen, dass Umstände mir diktieren lassen, was ich glaube. Das haben die Israeliten getan. Hebräer sagt uns, mach das nicht. Das ist entscheidend. Das ist extrem wichtig. Die Band kann nach vorne kommen. Vielleicht bist du hier und sagst, ja, Anni, du hast leicht reden. Bei dir ist gerade easy, bei dir ist alles entspannt und so weiter. Du hast keine Ahnung, was bei mir abgeht. Du weißt nicht, was bei mir los ist in meinem Leben, in meinen Herausforderungen. Und hey, es kann gut sein, dass du recht hast. Es kann gut sein, dass du Dinge erlebst, die ich nicht nachvollziehen kann, vielleicht sogar niemals nachvollziehen können werde. Das Ding ist nur, weißt du, es geht hier überhaupt nicht darum, was ich sage. Sondern die Frage ist nur, was Gott durch mich sagt. Und ich möchte dich ermutigen, prüf das. Wenn du zum Schluss kommst, hey, das, was Andi heute gesagt hat, ist nicht wahr oder ist nicht für mich oder so, ist es vollkommen okay. Prüf alles, das Gute behalte, den Rest pack weg. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Gott heute mich gebraucht hat, um in deine Situation zu sprechen. Ja. Und Gott sagt nämlich, lesen wir auch in seinem Wort, dieser Hohepriester, hier ist von Jesus die Rede, Jesus versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns, doch er wurde nicht schuldig. Jesus sagt zu dir, hey man, egal in welchem Tiefpunkt du bist, ich war da auch. Die gleichen Herausforderungen, und wenn es noch so tough ist in deinem Leben, ich weiß, wie es sich anfühlt. Und ich bin bei dir. Lass uns gemeinsam durch diese Herausforderung durchgehen. Behalte deinen Fokus auf mich, auf mein Wort, auf meinen Zusagen. Halt daran fest, orientier dich daran. Und es gibt einen Mann, der das wirklich verinnerlicht hatte. Und seine Geschichte ist sehr krass. Die Rede ist von Horatius Spafford. Es war ein Mann, der hat im 19. Jahrhundert gelebt. Und 1871 ist sein 4-jähriger Sohn an Scharlach gestorben. Und er war ein Anwalt und Geschäftsmann. Und er hat all sein Hab und Gut hat er in Wohnungen in Chicago, wo er gewohnt hat, investiert. Und ein Jahr später, 1871, gab es in Chicago ein Riesenfeuer und hat die ganze Stadt niedergebrannt. Es war das größte Feuer in der Geschichte von Chicago. 300 Menschen sind ums Leben gekommen, Hunderttausende sind obdachlos geworden. Und alles das, wo er rein investiert hat, sein gesamtes Hab und Gut, war weggebrannt. Und 2 Jahre später, 1873, hat er die Entscheidung getroffen, okay, lass uns gemeinsam Urlaub machen mit seiner Familie, mit seiner Frau und seinen 4 Töchtern, im Alter von 2 bis 11 Jahren. Und sie wollten mit einem Schiff rüberfahren von Chicago nach England. Und kurz bevor das Schiff ablegen sollte, hat er aber noch einen Geschäftstermin reinbekommen. Also hat er gesagt, hey, okay, fahrt ihr schon mal rüber, aber ich komme mit dem nächsten Schiff nach. Bei der Überfahrt gab es ein Schiffsunglück. Und von den gut 300 Menschen, die auf dem Schiff waren, sind gut 200 gestorben. Darunter auch die 4 Töchter von ihm. Seine Frau wurde in England in ein Krankenhaus gebracht und hat ein Telegramm an ihn geschrieben, welches sehr bekannt ist. Da steht drin, saved alone, also nur ich wurde gerettet. Und er hat das nächste Schiff genommen und ist Richtung England gefahren. Und unterwegs hat ihn irgendwann der Kapitän auf die Brücke geholt und hat ihm erzählt, hey, wir haben das genau gecheckt, wo das Schiff mit ihren 4 Töchtern versunken ist. Und wir sind uns sicher, dass wir jetzt die Stelle erreichen. Und Horatius Spafford ist in seine Kabine gegangen und hat ein Lied geschrieben. Es ist eins der inzwischen bekanntesten Lobpreislieder. Und ich möchte einfach nur einen kurzen Einblick geben, um was es in diesem Lied geht. Das ist das Lied It is well with my soul. Also es geht mir gut in meiner Seele. Und die erste Strophe, ich habe sie hier einfach nur mal grob übersetzt. Wenn der Friede wie ein Strom meinen Weg begleitet, wenn Sorgen wie Meereswogen rollen, so tough. Was auch immer mein Schicksal sein mag, du hast mich gelehrt, es zu wissen. Es geht mir gut in meiner Seele. Und dann der Refrain, es ist gut in meiner Seele, es geht mir gut in meiner Seele. Oder wie es im Deutschen später auch übersetzt wurde, mir ist wohl in dem Herrn. Hey, Horatio Spafford hat diesen Punkt verstanden. Zu sagen, okay, hey, es können herausfordernde Situationen kommen. Und ich leugne nicht, dass sie herausfordernd sind, dass sie tough sind. Aber ich behalte meinen Fokus auf Gott. Ich finde meinen Frieden in ihm. Ich finde meine Ruhe in ihm. Ich finde meine Richtungsweisung an ihm. Und ich orientiere mich in ihm. Und ich möchte dich einladen, wir werden jetzt dieses Lied singen. Und ich weiß nicht, was bei dir gerade abgeht. Aber ich möchte dich einladen, nimm dieses Lied in deine Situation. Sing es gerne mit, ob laut oder leise oder in Gedanken. Oder hör einfach nur zu. Und nimm diese Perspektive, diese Ausrichtung, nimm dieses Lied in deine Situation. Denn ich bin mir sicher, Gott sagt, hey, ich bin bei dir. Ich habe dich nicht vergessen. Ich habe immer noch einen Plan. Richte dich auf mich aus. Okay, lass uns jetzt das Lied singen.